zweite Kapitel vom Buch Nehemia. Dann sind wir vorbereitet und dann werden wir zusammen in dieses Buch hinein und das wird ein großes Segen sein für uns alle. Dieses Buch ist voll von Prinzipien und das Wort Gottes ist noch aktuell heute und diese Prinzipien, die wir im Nehemia-Buch finden, sind noch aktuell in unserer Zeit. Also, die ganze Geschichte Nehemia beginnt in Persien und während der Gefangenschaft der Juden wechselte die Herrschaft von den Babyloniern zu den Persern. Und unter dem König Kyrus wurde die Rückkehr der Juden nach Jerusalem allmählich im Gang gesetzt. Dies geschah unter die Leitung von Esdra und dann von Nehemia nachher. Und die Bücher Esdra, Esther, Daniel, Nehemia und Maleachi berichten über diese Ereignisse. Unser Titel heute von unserer Predigt ist Der Beginn eines Abenteuers. Sind wir gespannt, oder? Das ist ungewisse für uns. So spannend, so interessant. Und das wird so gut sein. Jawohl. Das Name Nehemia bedeutet Jahwe tröstet. Und Gott hat sein Volk getröstet durch den Dienst und das Leben Nehemias. Und das Thema, das zentrale Thema von diesem Buch ist den Wiederaufbau der Stadtmauer von Jerusalem. Und die Datierung des Buches ist 430, 420 vor Christus. Also, die Geschichte im ersten Kapitel mindestens gibt es vier Sequenzen. Das ist wie ein Film oder vier Kapitel, wie ein Buch. Und die Geschichte fängt dann mit einem Besuch. Wir lesen diesen Text zusammen. Dies ist die Geschichte Nehemias, des Sohnes Achalias. Es geschah im Monat Kisleu des 20. Jahres, als ich in der Festung Susa war. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Juda. Und ich fragte sie, wie es den Juden ginge, den Entronnen, die von der Gefangenschaft übergeblieben waren, und wie es Jerusalem ging. Das ist der Anfang. Nehemia hatte einen Besuch. Einer seiner Brüder mit einigen aus Jerusalem, aus Judäa, sind mit ihnen gegangen. Das ist nichts spektakulär. Die Geschichte fängt an nichts Besonderes. Es gibt nichts, die so interessant wäre. Aber dieser Besuch war ganz bestimmt kein Zufall. Das war der Auslöser von ein großartiges Abenteuer. Und manchmal normale Begegnungen oder Ereignisse am Tag können der Anfang große Dinge werden. Göttliche Momente sein. Nehemia hat gar nichts gewusst, das was passiert nach diesem Besuch. Er hat sich gefreut, sein Bruder wiederzusehen und andere Brüder. Er hat sich so riesig gefreut. Es war nichts Besonderes. Aber aus diesem Besuch entstand etwas. Eine schlechte Nachricht. Das ist die zweite Sequenz. Und ich fragte sie, wie es den Juden ginge, den Ertronen, die von der Gefangenschaft übergeblieben waren, und wie es Jerusalem ginge. Und sie sprachen zu mir, die übrig geblieben sind von der Gefangenschaft, sind dort in der Provinz im großen Unglück und Schmach. Die Mauer Jerusalems sind zerbrochen und seine Tore mit Feuer verbrannt. Also, er hat gefragt, wie ist die Situation in Jerusalem, die Stadt Gottes? Wie ist die Situation dort? Wie leben die Leute jetzt in dieser Situation? Weil einige sind zurückgekommen. Sie waren zurückgekommen mit Esra. Und sie haben den Tempel wieder aufgebaut. Und die Nachricht war keine gute Nachricht. Es war eine schlechte Nachricht. Die übrig geblieben sind von der Gefangenschaft, sind dort in der Provinz im großen Unglück und Schmach. Die Mauer Jerusalem sind zerbrochen und seine Tore mit Feuer verbrannt. Keine gute Nachricht. Die dritte Sequenz, der Beginn einer Zeit des Trauens und des Gebets. Als ich aber diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte und trug Leide tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels und sprach, ah Herr, Gott des Himmels, du großer und schrecklicher Gott, der da hält den Bund und die Treue denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich jetzt vor dir bete, Tag und Nacht für die Israeliten, deine Knechte, und bekenne die Sünde der Israeliten, die wir an dir getan haben. Und dich und mein Vaters Haus haben auch gesündigt. Wir haben übel an dir getan, dass wir nicht gehalten haben die Gebote, Befehle und Rechte, die du geboten hast, deinem Knecht Mose. War die Reaktion Nehemias berechtigt, angemessen? Er betet Tag und Nacht. Er hört nicht zu beten, zu weinen, zum Fasten, traurig zu sein, als er diese Nachricht gehört hat. Und ich frage mich, wie reagieren wir, wenn wir schlechte Nachricht hören? Die letzte Sequenz, die Entscheidung. Im Vers 11, Nehemia sagt, wir wissen nicht, wie viele Tage vorbei sind. Er sagt, ah Herr, lass deine Ohren aufmerken auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die von Herzen deinem Namen fürchten. Und jetzt, und lass es deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Gnade von diesem Mann, den ich war, des Königs Mundschenk. Ihr merket hier, nach dem Besuch, nach die traurige Nachricht, nach dem Fasten und Beten und Trauen, dann ist eine Entscheidung entstanden, ist etwas in sein Herz geboren. Und dann, wir verstehen nicht viel da, aber das ist das genau, was folgt im zweiten Kapitel. Und lass es deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Gnade von diesem Mann. Wer war dieser Mann? War der König. Er hatte schon irgendwie etwas in sein Herz erhalten und wollte das erfüllen. eine wichtige Entscheidung, neue Schritte zu tun, um Gottes Plan zu tun, zu erfüllen. Jetzt, aus dieser Erzählung, aus diesem Kapitel, 11 Versen, gibt es 3 wichtige Prinzipien, die wir heute Morgen wirklich sehen wollen. Es kommt heraus, aus diesen Worten, eine starke Leidenschaft. Als ich aber diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte und trug Leide tagelang und fastete und betete vor Gott. Warum hat das getan? Ein Feuer brannte in sein Herz. Eine starke Leidenschaft, eine Passion war in sein Herz für Jerusalem, für sein Volk. Leidenschaft, was bedeutet? Ich habe in Duden geschaut und es steht geschrieben, sich in emotionalem, vom Verstand nur schwer zu steuerndem Verhalten äußernden Gemütszustand. Und zweitens, große Begeisterung, ausgeprägte Neigung, Passion für etwas, was man sich immer wieder zu verschaffen, was man zu besitzen sucht, für eine bestimmte Tätigkeit, der man sich mit Hingabe widmet. Und das ist das Geschehen im Herzen Nehemia. Er war voll. Seine Gefühle waren in Bewegung. Alles brannte in ihm. Es war ein großes Feuer. In unserer Gemeinde gibt es einige, die eine Leidenschaft haben. Und das sind die Fischer. Wer ist Fischer da? Ja, gell? Gell, das brennt. Und es gibt einige, das nur das gibt. Oder das Jagen oder andere, Fußball. Jeder hat seine Leidenschaft. Und man versucht alles zu tun, um diese Leidenschaft zu Ausdruck zu bringen. Aber das Wort Leidenschaft beinhaltet das Wort Leid, Leiden. Schafft Leiden, Leidenschaft. Habt ihr schon Fußballfan gesehen, die richtig Fans sind? Sie vibrieren für ihre Mannschaft. Sie gehen mit dieser Mannschaft, sie folgen sie, sie begleiten sie und sie freuen sich riesig, wenn die Mannschaft gewinnt. Und dann der Sieg ist ihr Sieg. Und wenn sie verliert, dann sind auch sehr, sehr traurig und wütend. Und diese Niederlage ist ihre eigene Niederlage. Das ist Leidenschaft. Nicht etwas aus Distanz zu beobachten, sondern ganz voll dabei sein, mit Gefühlen, mit ganzem Wille, mit ganzem Wesen. Die schlechte Nachricht hat Nehemia Leid und Schmerz bereitet. Er liebte so sehr sein Volk und Jerusalem. Und der Zustand des Volkes war für immer ein echtes Leid. Natürlich, nicht jeder Mensch reagiert gleich in eine gleiche ähnliche Situation. Stimmt. Nehemia hätte hier reagieren können auf verschiedene Art und Weise. Er konnte gleichgültig sein. Ja, das ist schon traurig. Aber was kann ich tun? Ich bin so weit weg. Ich bin in Susa und ich bin im Dienst vom König. Ich kann nichts tun. Es tut mir leid. Oder er könnte richtend sein. Sie sind selber schuld. Oder? Sie haben gesündigt. Sie haben Gottes Willen nicht getan. Darum, jetzt. Oder er könnte belehrend sein. Ich habe schon gewusst, oder? oder der Fatalist. Es ist einfach so. Es ist das Schicksal. Es kann gut gehen und es kann schlecht gehen. Es ist einfach so. Oder es könnte mitleidend sein. Oh, wie schlimm ist das? So traurig. So schlimm ist es. Aber das passiert nichts. Ich glaube, dass Nehemia ein noch sensibler Mensch war. Es ist ganz gut möglich. Wisst ihr, bei hochsensiblen Menschen, ihr Empfinden ist viel stärker. Sie haben spezielle Antennen und sie empfinden viel mehr als alle anderen. Sie nehmen wahr, was andere nicht wahrnehmen können und merken vieles, wo noch nicht da ist, sichtbar ist. Sie empfinden irgendwie. Ich glaube, dass Propheten in der Bibel waren alle hochsensiblen Menschen. Und wisst ihr, die Hochsensibilität ist eine Begabung. Es ist eine Gabe. Aber es ist schwierig zu steuern. Sie ist sehr gefährlich. Aber in sich, wenn sie gut gesteuert ist, ist ein Segen. Und ich denke, dass Nehemia war wahrscheinlich ein hochsensibler Mensch und er hat so diesen Schmerz, diese Scham, diese schreckliche Situation so stark empfunden. Und er hat richtig gehandelt, gell? Wenn man das so stark empfindet, wenn man so hochsensibel ist, man kann kaputt gehen, wenn man nicht weiß, wie handeln. Aber ich habe mich gefragt, wie reagieren wir, wenn wir schwierige Situationen sehen oder begegnet sind? Wenn zum Beispiel Ehe und Familie kaputt gehen und es gibt immer so viele Ehe und Familie, die kaputt gehen. Wisst ihr, dass jedes Jahr in unserem Land circa 17.000 Scheidungen gibt? Jedes Jahr 6 Millionen Menschen sterben, weil sie rauchen. Jedes Jahr über 3 Millionen Kinder sterben auf dieser Welt, weil sie nicht genug zum Essen haben. Im 2016, es wurden über 10.000 Kinder abgetrieben. Wie reagieren wir, wenn wir solche Dinge hören? Was ist unsere Reaktion? Und dann, wie viele Menschen jeden Tag sterben ohne Jesus und dass sie verloren sind für die Ewigkeit. Und wir können so schön haben miteinander und vergessen, was draußen passiert und wie die Menschen verloren gehen ohne Jesus. Und oft im Leib Christi, in den Gemeinden allgemein, es gibt Mangel an Einheit. Man streitet für Details, ob es das richtig ist oder nicht. Ob die Musik laut ist oder nicht, ob sie zu modern ist oder zu alt. Man gibt so viele Details, die so wichtig werden. Und wir vergessen, was wirklich nötig ist, was wirklich dran ist. Wisst ihr, am Dienstag, ich war unterwegs Richtung Nord und ich habe jemanden mitgenommen, der Autostopp machte. Ich habe mit dieser Person geredet und dann habe ich gefragt, wie steht sie im Glauben? Und sie hat gesagt, ich bin schon reformiert. Ich bin schon gläubig. Aber ich will gar nichts mehr zu tun mit der Kirche, weil sie sind alle Heuchler. Ist das das Bild der Gemeinde Jesu gegen außen? Jesus traute. Er war traurig. Er hat geweint. Das ist der kürzeste Bibelvers der Bibel, Johannes 7, 35, Hell 35. Jesus weinte über Jerusalem, weil sie nicht erkannt haben, ihre Stunde, die Stunde der Errettung, der Gnade. Wie sieht bei uns aus, wenn wir die geistliche Armut unser Dorf, so schönes Dorf, Dusis, unsere Region, unser Land, wie reagieren wir? Wir können gar nichts tun. Es ist sowieso, wir sind in den letzten Zeiten und das wird alles schief gehen und das ist einfach so normal. Eine starke Leidenschaft wäre angebracht. Diese starke Leidenschaft brachte Nehemia auf den Knie vor Gott. Er hat nicht angefangen zu planen. Was können wir tun? Können wir vielleicht Geld sammeln und Geld schicken, damit sie etwas tun können? Sondern was er tut, ist auf den Knie vor Gott zu stehen und Buße tun und weinen und trauen und fasten und beten. Das war die erste Reaktion vom Nehemia. Und ich weiß nicht, wie viele von uns kennen das Fasten. Es ist nicht einfach zu verzichten, gell, aufs gute Steak oder Pommes frites. Für mich ist es schwierig. Gell? Aber Fasten, das ist ein Geheimnis. Das ist biblisch. Und wir sollten das wirklich neu entdecken, wo wir vor Gott stehen und dass er die Priorität ist Nummer eins in unserem Leben. Ich denke, dass Probleme, Bedürfnisse, Nöte, Schwierigkeiten im Leben sollten uns mehr oder näher, nahe zu Gott bringen, auf die Knie bringen, wo wir Gott suchen. Also eine starke Leidenschaft ist ein wichtiges Prinzip, wenn wir im Reich Gottes uns einsetzen wollen, das nicht als Hobby etwas tun, sondern weil wir leiden, weil es Teil von uns ist. Das Zweite, das ist die Identifikation. Nehemia identifiziert sich mit seinem Volk. Und das Wort Identifikation beinhaltet das Wort Identität. Identität, was ist das, was ich bin? Meine Identität, das bin ich. Und eigentlich, was Nehemia tut, die Situation des Volkes wird seine Situation. Er identifiziert auf diese Situation. Und das Leid, Scham und Armut des Volkes wurde sein Scham, sein Leid und seine Armut. Und wir lesen in dem Vers 6 und 7, wo Nehemia sagt, dass ich, er sagt nicht sie, ich jetzt vor dir bete Tag und Nacht für die Israeliten, deine Knechte, und bekenne die Sünde der Israeliten, die wir an dir getan haben. Er war nicht schuldig, aber er identifiziert mit der Situation des Volkes und sagt, und ich und mein Vatershaus haben auch gesündigt. Wir haben übel an dir getan, dass wir nicht gehalten haben die Gebote, Befehle und Rechte, die du geboten hast, deinem Knecht Mose. Er kritisiert nicht, er verachtet das Volk nicht, sondern er ist einer von ihnen. Und die Probleme des Volkes sind seine Probleme. Und das ist genau, was Daniel, wenn ihr Kapitel 9 lest vom Daniel, er reagiert dasselbe. Er bekennt die Sünde seines Volkes. Er war gerecht vor Gott. Er war ein Mann Gottes, der Gott hörte und Gott gebrauchte ganz mächtig. Aber er sagt, wir haben gesündigt. Ich und mein Vatershaus. Oft spielen wir die Richter. Wir wissen, was richtig ist und was falsch ist. Und wir können alle sagen, was sie tun sollen. Aber wie ist, habe ich mich gefragt, wenn Probleme in der Gemeinde tauchen? Was ist meine Reaktion? Wie reagiere ich? Richte ich die Menschen oder kritisiere ich sie? Wisst ihr, ich habe festgestellt, dass jede Gemeinde hat seine eigene Biografie. Und in jeder Gemeindebiografie gibt es Phasen, die schwierig waren. Alle Gemeinde. Wisst ihr, ich war in vielen Orten als Pastor oder sonst. Aber jede Gemeinde hat schwierige Zeiten erlebt. Aber was ich immer gemacht habe, ich habe mich immer mit der Gemeinde identifiziert. Nicht nur von der Gegenwart, sondern auch der Vergangenheit. Das gehört auch zu mir. Darum wollte ich immer die Geschichte kennenlernen von der Gemeinde. Wie sie entstanden ist, wie sie sich entwickelt hat. Und zu sehen auch dort, wo schwierige Momente gewesen sind. Und dann sind diese Ereignisse Teil von mir. Und es hat Momente gegeben, die ich mich entschuldigt habe für Dinge, die ich nicht gemacht habe, die in der Vergangenheit geschehen sind. Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns identifizieren mit der Gemeinde, dass wir nicht nur Gäste sind, Zuschauer sind und sind bereit, so zu machen, sondern das ist unsere Familie. Wir identifizieren mit der Vergangenheit, mit der Gegenwart und auch die Zukunft der Gemeinde. Das ist unsere Gemeinde, unsere Familie, auch wenn es Probleme gehabt hat in der Vergangenheit. Es gibt Altlasten in jeder Gemeinde. Ungelöste vielleicht Probleme seit langem Zeit. Aber sind wir bereit, einen Schritt zu tun heute, uns mit unserer Gemeinde zu identifizieren, mit alles, was gut gewesen ist in der Vergangenheit? Und vieles war gut. Und wir sind so dankbar für das, was geschehen ist. Können wir uns auch identifizieren und nicht richten, auch für das, was nicht so gut gelaufen ist? Bin ich bereit, mit der Vergangenheit der Gemeinde mich zu versöhnen, im Frieden zu leben und wenn es nötig ist, um Vergebung zu bitten oder vergeben, dann machen wir es, weil es Gottes Willen ist. Das Dritte, die geschehen ist in diese wenig Versen, ist der Geburt einer Vision. In dieser Zeit des Schmerzens, des Leidens, des Fastens und Gebet entsteht im Herzen von Nehemia eine Vision, ein Auftrag. Darum sagt er, und lass ihm Barmherzigkeit widerfahren vor diesem Mann. Es ist eine Vision entstanden in sein Herz. Und die Vision war, ich will zurückgehen und die Mauer Jerusalem wieder aufzubauen. Er sagt nicht, ich möchte nur Menschen ermutigen, damit sie gehen, sondern ich bin der Erste an der Front. Aus der Leidenschaft, Gebet und Identifikation entsteht eine Vision. Das ist ein wichtiger Schlüssel. Jemand hat gesagt, Gott hatte den Aufbau der Mauern ins Herz Nehemias gelegt. Und Gott befähigt Menschen, die das auszuführen, was er ihm ins Herz gibt. Wir haben in unseren Herzen, in unserer Leiterschaft der Gemeinde, auf dem Herz, das Reich Gottes hier in Thusis und Umgebung zu bauen. Das gehört zu uns und wir wollen für das leben und uns einsetzen. Und diese Vision ist viel größer als unsere Möglichkeiten. Aber Gott gibt uns die Mittel, die Kraft, die Weisheit, die Möglichkeit, diese Vision zu erfüllen. Amen. Schön. Ich freue mich. Ein Feuer soll brennen in unser Herzen und soll das Feuer der Vision sein. Und wir sollten auch bereit sein, zur Verfügung zu sein. Wisst ihr, zu kritisieren, es ist immer möglich, in jeder Situation. Man kann alles kritisieren, alles in Frage stellen. Aber in jedem, dann ist der Moment, wo wir, müssen wir auch, wie die Judäer, sagen, wir stehen auf und wir bauen das Reich Gottes. Auch wenn es schwierig ist, auch wenn wir kein Mittel haben, auch wenn uns vieles fällt, wir werden es schaffen. Das soll unsere Haltung sein. Das Feuer der Vision soll in unser Herzen brennen. Und in Sprüche 29 steht geschrieben, dass ohne Vision das Volk ist ohne Bremse. Wir brauchen eine Vision. Wir müssen von einer Vision motiviert werden und in Bewegung setzen, um Gottes Reich zu bauen. Ich bin am Schluss. Sind Sie froh? Doch, gell? Ist schon gut. Sind wir bereit, uns herauszufordern von Gott? Gott möchte uns alle gebrauchen, um sein Reich zu bauen in dieser Region. So wollen wir eine starke Leidenschaft entwickeln. Wir fangen auch mit der Situation der Gemeinde und unserer Dorf und der Region uns zu identifizieren. Das ist unser Platz. Und alles, was geschehen, betrifft mich, betrifft uns. Und wir wollen neu motiviert werden, wirklich die Vision, die Gott uns gibt, diese zu realisieren. Uns einsetzen, damit das Reich Gottes gebaut wird. Wisst ihr, wir sind die einzige Gemeinde, nebst die Reformierte hier in Thusis. Und das sind über 3.500 Einwohner. Es gibt so viele, die Jesus noch kennen können, erleben dürfen. Und diese Gemeinde ist klein für die Bevölkerung, die wir haben. Wenn die dann die ganze Region zählen, sie ist zu klein. Darum wollen wir uns einsetzen, damit Gottes Reich gebaut wird. Und du hast deinen Platz. Gott will dich gebrauchen für sein Reich. Amen. Wir stehen auf und wir beten. Wir stehen vor Gott und wir öffnen uns, damit sein Wort Platz findet in unseren Herzen. Dass wir nicht nur Hörer des Wortes sind, sondern auch Täter. Dass wir tun, was Gott zu uns sagt. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Dein Wort ist die Wahrheit. Und du möchtest uns gebrauchen. Du möchtest unsere Herzen anzünden, dass wir für dich brennen und dass wir bereit sind, Schritte zu tun, um dein Reich zu bauen. Wir wollen nicht in die Vergangenheit bleiben, sondern wir wollen vorwärts schauen, versöhnt sein mit der Vergangenheit und mit dir rechnen und vorwärts gehen. Ich danke dir dafür. Jesus, für den Sieg, für den Wirken. Halleluja. Ich danke dir. Ich denke, wir können eine Entscheidung für uns treffen heute Morgen in unseren Herzen. Vielleicht gibt es noch einiges aus der Vergangenheit, der dich hindert, vorwärts zu gehen. Du schaust immer zurück. Schau nach vorne. Jesus möchte dich befreien und möchte dich freisetzen, damit du ein wichtiges Instrument, wichtiges Werkzeug sein wirst in sein Reich, für den Bau seines Reiches. Nehmt diese Entscheidung. Und Jesus ist für euch, ist bei euch und möchte euch helfen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du wirkst und du es berührst heute Morgen. Wirkst du den Heiligen Geist. Danke, dass du neue Schaffe tust. In uns, in mir. Danke, Jesus. Wir loben den Namen. Wir preisen dir von ganzem Herzen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. In der Offenbarung lesen wir, siehe, ich mache alles neu. Und Jesus will alles neu in dein Leben tun. Ein neuer Start, ein neuer Anfang mit einer neuen Leidenschaft, mit einer neuen Identifikation, mit einer Vision, um Gott zu dienen. Danke, Jesus. Halleluja. Ich lobe dich. Preise dich von ganzem Herzen. Halleluja.